Hallo und herzlich willkommen zu mal wieder einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Skisprung-Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Ich bin immer noch die Sonja und an meiner Seite ist immer noch die Anna.
Hallo.
Ich hoffe, ihr habt die heißen Tage gut überstanden. der Sommer Grand Prix geht los und wir dachten, im Zuge dessen melden wir uns mal wieder bei euch und berichten mal wieder über die neuesten Neuigkeiten, die es in der Ski Jumping Family zu erzählen gibt.
Genau, richtig. Da gibt es ja doch schon das ein oder andere, nicht nur über den Sommer Grand Prix selbst in Courchevel, sondern was so drumherum auch wieder mal passiert.
Genau. Ne,
es ist ja immer wieder spannend.
Es ist immer wieder was los. Größtes Thema natürlich, steigen wir, würde ich sagen, gleich mit ein, immer noch und auch weiterhin für die nächste Zeit, ist natürlich die Geschichte um das norwegische Skispringen und den Anzugsskandal, der uns alle letztes Jahr oder in der letzten Saison wie ein Blitz getroffen hat. Die FIS hatte ja unmittelbar nach Bekanntwerden dieser ganzen Vorwürfe im Zuge dieses geleakten Videos, bei dem man immer noch nicht weiß, wer es in Umlauf gebracht hat, gleich angefangen, die Vorwürfe ernst zu nehmen und zu untersuchen. Und diese Untersuchung kam jetzt die Tage zu einem Ende beziehungsweise zu einem Ergebnis. Man hat sich also jetzt dazu entschieden, gegen 5 beteiligte Personen ein Verfahren einzuleiten vor der Ethikkommission der FIS. Also das geht dann weiter in eine andere Abteilung sozusagen. Genau, die da wären, es sind alles bekannte Figuren in dieser ganzen Geschichte, Johann André Forfang und Marius Lindwig als Athleten, sowie der ehemalige Cheftrainer Magnus Breivik, der Assistenztrainer Thomas Lobben und der Servicemann Adrian Le Wilton.
Ja, das, genau. Es ist letztendlich, kommt sehr überraschend, muss man sagen. Also es war ja irgendwie 12.8. kam das raus, dass Anklage erhoben wurde, weil sowohl Lindwig als auch Forfang waren ja noch bei dem Sommer Grand Prix Courchevel mit dabei. Und Lindwig hat ja auch noch am 9.8. den Sommer Grand Prix Courchevel gewonnen. Da kommen wir dann später auch noch mal richtig dazu. Aber er hat ja dann eine Aussage gemacht, die mich sehr, sehr genervt hat, muss ich sagen. Er hat gesagt, nachdem er gewonnen hat, ich zitiere, ich glaube nicht, dass alle so verdammt glücklich waren, dass ich heute gewonnen habe, deshalb war es so verdammt großartig. Dass dann 3 Tage später diese Anklage kam, dachte ich so, uff, okay, bam, das ist schon krass.
Hat ein bisschen komischen Geschmack, ne?
Ja, sehr.
Also, und wenn es nur doch ein bisschen arrogant einfach klingt, schwierig, aber gut. Ja, also von den Vorwürfen freigesprochen wurden Christopher Eriksen Sundal, Robert Pedersen und der inzwischen ja auch schon zurückgetretene Robert Johansson. Also gegen die sind die Vorwürfe vom Tisch. Ja. Bei den anderen 3 Personen, also 5 Personen, ist sozusagen nach wie vor der Vorwurf, dass sie das Ganze initiiert haben, beziehungsweise bei den beiden Athleten insbesondere, dass sie von diesen Manipulationen gewusst hätten.
Richtig.
Denn der norwegische Skiverband weist weiterhin zurück, dass Lindwig und Forfang etwas davon gewusst hätten. Und sie glauben ihnen weiterhin, dass sie das nicht wussten. Das sagen sie ja im Grunde genommen vom ersten Moment an. Welche Hinweise oder Beweise es gibt, dass die beiden was wussten, weiß momentan im Grunde genommen niemand. Also die FIS äußert sich darüber nicht. Der norwegische Skiverband behauptet, die wüssten gar nichts. Sie hätten für gar nichts einen Beweis. Man kann es am Ende nicht sagen. Ja, weil dieser gesamte Bericht, genau, der liegt im Grunde genommen nur dem Integritätsdirektor der FIS vor. Das heißt letztendlich, also und andere beteiligte Personen kriegen immer nur einen Teil sozusagen mitgeteilt. Also was jetzt da wirklich ganz abschließend herausgekommen ist bei diesen Untersuchungen, weiß jetzt eigentlich keiner so richtig komplett.
Ja, und wenn man sich das jetzt mal überlegt, die FIS klagt die beiden nicht ohne Grund an. Das machen die nicht einfach so, weil sie Bock drauf haben. Also,
vermutlich, ja.
Vermutlich. Also das wäre schon bescheuert, wenn sie es machen, ohne handfeste Beweise oder Beweise zu haben. Handfest klammere ich jetzt mal so ein bisschen ein. Deswegen glaube ich schon, dass da irgendwas vorliegt, dass sie schon was haben. Sonst machen die das nicht einfach, weil es geht ja auch für die weiter. Also wenn jetzt da das Ethikkomitee letztendlich in den nächsten Wochen darüber entscheidet und Lindwig und Forfang nehmen diese, das, die Strafe nicht an, geht sogar vors CAS, also vors internationale Gericht, Sportgericht und so weiter und so fort. Das würde sich ja für die immer weiterziehen. Prozesskosten würden sich weiter und weiterziehen. Das machen die nicht einfach aus so Dollerei, sondern ich glaube wirklich, dass sie irgendwas haben. Und natürlich, der norwegische Skiverband versucht natürlich, das Ganze nochmal runterzusetzen. Natürlich sind die auf deren Seite. Ist ja auch vollkommen okay, dass sie auf deren Seite sind. Deswegen schwierig.
Ja, ich finde es auch tatsächlich schwierig. Ich weiß nicht, es ist aber auch schwierig zu glauben, dass sie so das wussten und nichts gesagt haben und die ganze Zeit irgendwie alle so an der Nase rumführen. Kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen, aber es ist halt schon, ich meine, haben ja viele Athleten auch in den letzten Monaten gesagt, man kann eigentlich nicht als Athlet das nicht merken, dass da irgendwas ist. Es ist wirklich irgendwie sehr, sehr schwierig. Man muss gucken, letztendlich natürlich auch, was sich beweisen lässt. Diese Ethikkommission kann verschiedene Strafen und Sanktionen verhängen. Es können Sperren verhängt werden, es können Geldstrafen verhängt werden. Es kann sogar dazu führen, dass Ergebnisse annulliert werden und aberkannt werden. Das ist natürlich insbesondere im Hinblick auf die Goldmedaille von der Normalschanze relevant. Die hat ja damals Lindwig gewonnen, kurz bevor das Ganze da aufgekommen ist. Würde diese tatsächlich aberkannt werden, würde ja im Nachgang dann Andreas Wellinger der Weltmeister sein. Es ist aktuell, so wie man hört, eher nicht zu erwarten, dass es dazu kommt. Die FIS selber tendiert eher zu Geldstrafen und einer, ja, meiner Meinung nach verhältnismäßig kurzen Sperre von 3 Monaten. Finde ich jetzt auch, also klar, damit ist die Saison natürlich dann auch im Eimer, aber andere Athleten in anderen Sportarten kriegen 1-2 Jahre oder so Sperre bei irgendwas.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen halbgar kommt es mir alles vor.
Ja, finde ich auch. Also 3-monatige Suspendierung, klar, wenn das jetzt, geben wir denen jetzt mal bis, keine Ahnung, September Zeit, dass sie sich entscheiden, dann würde es vielleicht ab Oktober greifen, diese 3-monatige Sperrung, wäre dann Oktober, November, Dezember, davon ist Oktober noch nicht mal vom Weltcup selbst, da ist noch kein Weltcup. Da wäre also nur November und Dezember. Klar, ist dir, wie du auch schon sagst, ist die Saison gelaufen. Olympia sind sie trotzdem noch mit dabei. Olympia ist für die dann kein Problem.
Genau, wenn das so zügig ginge.
Wenn das ist halt die Frage, wie das durchgesetzt werden kann.
Ja.
Auch zu der Aberkennung von Medaillen oder so, wäre alles schön und gut, aber ich weiß auch gar nicht, ob man das unbedingt als Athlet will, so nachträglich noch die Goldmedaille zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Wellinger damit so glücklich wäre, im Nachhinein als Weltmeister gekürt zu werden, nur durch einen Skandal irgendwie. Also es hat irgendwie einen ganz faden Beigeschmack. Ich würde es ihm sehr gönnen, aber ich glaube, das war auch schon im Langlauf oder im Biathlon immer ganz komisch, wenn dann, keine Ahnung, 3 Jahren, das ist jetzt so nicht mal 3 Jahre her, aber so nachträglich dann, übrigens, ihr seid Weltmeister geworden, ihr habt das aberkannt, die anderen haben es aberkannt bekommen, ist irgendwie so unwürdig für denjenigen.
Ja.
Finde ich.
Die Medaille kommt dann mit der Post.
Ja, genau.
Also das ist so, weird irgendwie.
Ganz weird, naja.
Ja, wir werden sehen, was da jetzt in den nächsten, also ich nehme mal an, dass das jetzt nicht so lange dauern wird. Diese Ethikkommission muss jetzt quasi einen Zeitplan sich ausdenken, in der dann diese Prüfung stattfindet und ist davon auszugehen, dass das jetzt dann irgendwann die nächsten in Kürze bekannt gegeben wird, wie es da jetzt weiterläuft.
Ja, ich bin echt gespannt. Und es hat halt jetzt auch zur Konsequenz, dass sowohl Lindwig als auch Vorfang nicht bei dem, zumindest mal im Sommer Grand Prix in Whistler, nicht teilnehmen werden. Da haben sie ihre Teilnahme dann halt abgesagt, nachdem die Anklage veröffentlicht wurde. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann es verstehen, dass sie jetzt halt eher sagen, nee, ich ziehe mich wieder raus aus dem Ganzen, weil dann doch zu viel Trubel um die herum ist, einfach. Ich weiß auch nicht, wie die Stimmung generell im Lager ist. Würde mich mal interessieren. Aber ja, es hat irgendwie, der Albtraum hört nicht auf, muss man sagen.
Das stimmt. Wobei wiederum der norwegische Skiverband sagt, nee, das war sowieso nicht geplant, dass die nach Wiesla fahren. Also, ja, keine Ahnung, es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ich glaube, im Nachgang denken, wer auch immer die Beteiligten waren und davon gewusst haben, denken sie, im Nachgang hätten wir es vielleicht mal lieber nicht gemacht, weil so doll ist das nicht. Die große Debatte um die Trainer und den Servicemann findet so, wie man es mitbekommt, nicht unbedingt statt. Das ist aber natürlich auch insofern schwierig, weil es halt nun mal Videoaufnahmen gibt. Und die hat ja auch keiner jetzt letztlich als Fake oder so bestritten. Insofern ist davon auszugehen, naja, also das sieht man halt, ne? Die Dinge sind zu sehen. Und insofern, was willst du da groß drumrum reden? Die drei Beteiligten oder da, ja, ich sage jetzt mal mutmaßlich Beteiligten, sind ja ohnehin nicht mehr für den norwegischen Skiverband tätig. Und insofern,
ja. Da hast du halt die klaren Beweise. Bei den anderen sind es vielleicht Indizienbeweise, die du nicht so ganz auslegen kannst, aber bei denen liegt ein Video vor.
Ist nicht so viel Diskussionsspielraum, ne? Das stimmt. Nee. Ja. Nee, das ist genau. Ja, dafür haben die norwegischen Skispringer jetzt wieder einen neuen Hauptsponsor. Der hat sich jetzt auch vor ganz kurzer Zeit aufgetan. Das war ja alles ein bisschen schwierig. Auch in Norwegen selbst hat das Ganze ja immense Wellen geschlagen und der Hauptsponsor damals ist dann auch, hat sich zurückgezogen und nun haben sie also einen neuen Sponsor. Ja, ist natürlich auch gut, weil es muss halt trotzdem auch weitergehen und ja, man kann jetzt nicht das ganze norwegische Skispringen darunter leiden lassen. Das ist es dann am Ende auch nicht wert.
Nee, letztendlich hängt ja auch viel, viel mehr hinten dran auch. Also es war ja sowieso schon so, dass Norwegen Schwierigkeiten hatte, mit dem Geld, ne, ob man Oslo noch weiter so unterhalten kann und so weiter, wo man jetzt schon gedacht hat, boah, die Nation, die Skisprungnation schlechthin, die eigentlich gerade, was die ganze Infrastruktur angeht, halt das Skispringen wirklich nach vorne gebracht hat, hat schon so oder so Schwierigkeiten finanziell. Und wenn du dann halt auch noch sowas hast durch einen Skandal und verlierst deine ganzen Sponsoren, das hätte ganz, ganz schwierig ausgehen können. Und das können wir uns einfach ganz klar nicht leisten, so ein Land, so eine Nation zu verlieren.
Ja.
Im Skispringen geht nicht.
Genau, und man darf ihn auch nicht aberkennen. Und ich finde, das sollte man auch bei der ganzen Sache mit berücksichtigen. Sie haben in den letzten Jahren schon wirklich auch viel getan. Also auch wir anderen Nationen, Kleinnationen unter die Arme gegriffen, haben da ihr Know-how zur Verfügung gestellt und haben das Skispringen insgesamt auch wirklich gut supportet und man sollte jetzt nicht den Fehler machen, alles auf diese komische Aktion da zu reduzieren, sondern finde ich jetzt, weiß nicht, vielleicht bin ich da zu naiv, aber
nee, sehe ich auch so. Letztendlich muss man sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Wir müssen zuerst mal abwarten, ob die beiden wirklich auch daran beteiligt waren. Ich gehe jetzt wirklich nur von den Athleten aus. Bei den, wie du vorhin schon gesagt hast, bei den anderen ist der Drops gelutscht. Da gibt es halt einfach schon, ganz klar die Videos. Aber wir müssen jetzt einfach, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie nichts davon wussten und deswegen sollte das nicht nachhaltig für die zum Problem werden einfach.
Genau.
Sondern wenn das abgeschlossen ist, bitte einfach weitermachen und nicht sagen, immer noch so ein Rest, sondern nee, es ist ganz klar entschieden worden, die sind jetzt wieder drin, fertig, jetzt leben wir weiter. Jetzt gucken wir nicht mehr nach in die Vergangenheit, sondern schauen nur noch nach vorne. Punkt.
So ist es, so würde ich es auch sehen, ja, genau. Ja, das Thema wird uns noch ein Weilchen verfolgen. Sobald es da wieder Neuerungen gibt, informieren wir euch natürlich darüber.
Auf jeden Fall, das machen wir.
So, dann gibt es noch eine Nachricht, die mich persönlich sehr traurig gemacht hat. Also muss ich wirklich sagen, bin ich richtig beleidigt. Nämlich die Absage des Weltcups in Lake Placid. Ja. Das ist, ach Mann, echt, das ärgert mich total. Weil ja alle unsere Hörer schon wissen, dass ich diese Anlage wirklich sehr mag und die Wettkämpfe da immer ganz toll finde. Die sollten Mitte Dezember stattfinden. Die mussten jetzt recht kurzfristig abgesagt werden, weil man festgestellt hat, dass dringende Bauarbeiten an der Anlage gemacht werden müssen, die sich nicht aufschieben lassen und die dann aber leider auch die Wettkämpfe dort nicht möglich machen. Ja, schade. Also gibt es nichts Lake Placid dann in dieser Saison. Dafür hat sich kurzfristig Klingenthal gefunden. Die sind dann eingesprungen und werden die Wettkämpfe dann übernehmen. Aber trotzdem bin ich ein bisschen traurig.
Ja, kann ich verstehen. Jetzt haben sie es mal wieder in den Weltcup geschafft. Und dann wird es durch sowas dann halt, ja, sie werden ja Gott sei Dank nur dann nächste Saison einmal aussetzen müssen. Sie werden ja dann da in der darauffolgenden Saison hoffentlich wieder eingesetzt, aber das hieß es ja auch schon. Aber genau. Ja, es hat immer seinen Flair. Und vor allem dieses Mal hätte es ja sehr, sehr früh stattgefunden, schon 13., 14. Dezember. Mhm. Was halt auch wieder so vorweihnachtlich und ja. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen oder so. Also es hat ja immer so einen kleinen Flair gehabt, nicht so um 16 Uhr sich vor den Fernseher zu setzen, sondern nachts oder genau. Morgens oder so. Das war ja schon irgendwie, hat man das so ein bisschen für sich zelebriert, das Ganze. Ist sehr schade, dass sie aussetzen müssen, diese ja. Saison.
Total.
Ja.
Nun gut, warten wir auf nächstes Jahr. Wir sind ja geduldig. Wir haben ja Geduld gelernt in der Ski-Jump-Family, ne? Insofern, siehst du ja. Mal, das lohnt sich doch, dass wir so alte Hasen sind, was wir schon an Stunden über Stunden gewartet haben auf irgendwas, irgendwelche Wettbewerbe und sonst was. Ich kann auch ein Jahr warten, das ist kein Problem. Ja,
definitiv, da sind wir geübt drin, wenn Wettkämpfe kurz mal pausiert wurden, weil man noch nicht die Schanze, den Anlauf verkürzt oder verlängern konnte. Ach Gottchen, haben wir so viel Zeit vom Fernsehen verbracht.
Wenn man das jetzt mal so rückwirkend betrachtet, das war auch so dumm, ne? Und dann standen noch fünf oben und dann musste die ganze Bande wieder hochwackeln, weil wir dann einen halben Meter da den Anlauf verkürzen mussten. Also diesen Nachgang betrachtet, ist das wirklich so blöd gewesen.
Super blöd, dass das auch noch nicht vorher diese Regelung gab, ne? Dass man das machen konnte. Also danke an denjenigen, der das ins Leben gerufen hat. Walter Hofer, danke schön, Walter Hofer. Du hast uns sehr viel Zeit gespart. Deswegen können wir auch noch ein Jahr warten auf Lake Placid. Danke.
Ja, super. Absolut, genau. Ja, leider auch ein bisschen unerwartet stoppen die Bauarbeiten in Harrow. Da sollte es ja eigentlich die 120-Meter-Schanze sollte wieder hergerichtet werden. Da hat jetzt, also das geht jetzt gerade auch erstmal nicht weiter, weil es irgendwelche Diskussionen gibt zum Thema, wem gehören die Grundstücke oder sowas und wer darf da überhaupt drüber verfügen und irgendwie so einen verwaltungsrechtlichen Gedöns. Also, da hängt es jetzt auch mal wieder und jetzt, naja, ich hoffe, die einigen sich, weil das, wie gesagt, wirklich schade wäre, wenn diese Anlage irgendwann mal komplett in sich zusammenkracht.
Ja. Ja, und die Schanze gehört einfach, also, sie soll einfach wieder in den Weltcup mit reinkommen.
Ja.
Weil auch das tschechische Skispringen braucht das einfach.
Ja, total.
Es ist einfach so.
Ja. Es ist ja auch nicht weit weg von Polen. Das ist ja im Grunde genommen, sind es ja nur ein paar Kilometer bis Polen. Liberec ist im Grunde genommen um die Ecke. Also das wäre schon so eine schöne Ecke, wo man das auch mal wieder ein bisschen dann aufleben lassen könnte.
Ja, definitiv.
Insofern hoffen wir, dass sich da die ganzen Bürokraten drauf einigen, dass es besser wäre, wenn es weitergeht.
Definitiv.
Ja, so, was gibt's noch zu erzählen? Wir haben schon die erste schwere Verletzung in dieser Sommersaison zu verzeichnen.
Leider ja. Und dann betrifft es auch schon direkt eine Italienerin, Lara Malsina. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Die hat sich leider bei einem Trainingssturz sehr, sehr schwer verletzt. Also die hat eine lange Liste. Riss des Kreuzbandes, Innen- und Außenmeniskusriss, eine Zerrung im Seitenband, Meniskusverletzung im rechten Knie. Also die hat wirklich alles mitgemacht. Mhm. Und dadurch kann sie halt leider auch nicht bei Olympia teilnehmen. Und wir wissen ja, die Olympischen Spiele sind dieses Jahr in Val di Fiemme, also in Italien. Sie kann bei den Olympischen Spielen zu Hause nicht teilnehmen. Das finde ich immer das kriegst du nicht nochmal, diese Chance.
Ja, richtig.
Das ist so schlimm.
Ja,
das tut mir ärgerlich. Sehr, sehr leid. Ja, das ist wirklich ganz schlimm. Ja, und damit ist sie schon die zweite, die auf die Olympiasaison bei den Frauen verzichten muss, weil wir wissen ja auch, dass Pürset, die sich ja in Lugno im Weltcup verletzt hat, auch die Olympiasaison nicht mitmachen kann. Das tut mir echt leid, weil Olympia ist einfach immer, da es nur alle 4 Jahre stattfindet, ist es halt einfach das Highlight schlechthin, ne?
Ja, total. Und halt auch wieder Knie, also wie immer Knie. Das bricht sich nie einer das Handgelenk oder irgendwas, sondern es sind immer die Knie. Ja. Also gut, wir haben das ja vor ein paar Jahren noch schlimmer erlebt. Inzwischen ist ja durch Materialveränderungen das nicht mehr ganz so dramatisch. Aber wenn es das Knie erwischt, sehen wir jetzt bei Lara Malsina, dann hat er immer komplett, ne?
Ja, dann so richtig. Beide Knie und irgendwie alles Mögliche. Also das ist schon, das sind schon heftige Verletzungen. Mhm. Bei manchen ist es ja nur in Anführungszeichen, was ja schon schlimm genug ist für Skispringer und Skispringerinnen, ein Kreuzbandriss. Da bist du auch schon super lange weg. Aber wenn da noch drei andere Sachen mit dabei sind, die verletzt sind, puh, also da wünschen wir ihr alles Gute, dass sie da sich schnell wieder, so schnell wie es halt geht, zurückkämpfen kann.
Ja. Ja, absolut. Und hoffentlich wird das die letzte große Verletzung bleiben.
Ja.
So, dass wir alle Schäfchen bis zum Ende der Saison an Bord behalten können.
Bitte, bitte.
Genau.
Das wäre gut.
Ja, jetzt hat ja auch seit ein paar Tagen läuft der Sommer-Grand Prix.
Ja.
Wir hatten jetzt also ein Wochenende schon in Courchevel. Dort wurden ja auch schon die neuen Anzugregeln, die neuen sehr strengen Anzugregeln, beziehungsweise die waren ja vorher schon streng, aber die Prüfungen sind jetzt eben sehr, sehr streng und nochmal neu aufgestellt, was natürlich auch im Zuge dieser ganzen Norwegen-Geschichte enorm verschärft wurde. Und es hat auch schon direkt seine Auswirkungen gehabt. In Courchevel hat es Disqualifikation gehagelt, also es sind harten Haufen Leute erwischt. Besonders betroffen waren die Finnen, fast die ganze finnische Mannschaft wurde disqualifiziert. Die Amerikanerin hat es erwischt. Wir erleben es ja immer wieder, gerade zum Saisonbeginn oder eben zum Sommer-Grand Prix, wenn dann diese neuen Regeln eingeführt werden, ist jedes Jahr am Anfang ja immer ein bisschen Disqualifikation. Aber diesmal war es dann nochmal deutlicher. Also die FIS, so wie man das jetzt, ich würde das jetzt so interpretieren, die FIS hat die Nase jetzt wirklich voll und jetzt wird durchgegriffen.
Es wird richtig durchgegriffen. Also da geht es nicht um Zentimeter, sondern um Millimeter, wo sie Leute rausgeschmissen haben. Oder derjenige ist zweimal durchgekommen mit dem Anzug, beim dritten Mal ist er nicht mehr durchgekommen mit dem Anzug. Also hier sind sehr, sehr streng geworden. Was halt wirklich das Ganze ein bisschen aufwühlt. Aber ja, wenn es sein muss, muss es sein. Letztendlich. Ja. Also wenn sie damit, damit können sie halt auch letztendlich Präzedenzfälle erstellen. Einfach, ne? So ist es jetzt und so bleibt es jetzt. Fertig. Wenn sie dann hier wieder ein bisschen und da wieder ein bisschen, dann haben wir das den nächsten Skandal von irgendjemandem. Deswegen, also ich finde es genau richtig so.
Es muss jetzt auch mal sein. Also vielleicht wäre jetzt, oder ich würde mal Folgendes vorschlagen, wer es noch nicht gehört hat. Wir haben ja vor, wann war das? 2 Jahren oder so? Im Zuge dieser Olympia-Geschichte, als die Frauen ihr Olympia-Debüt hatten und da plötzlich ja auch ein Haufen Leute disqualifiziert wurden, haben wir eine Folge mit Matze Bielek zusammen aufgenommen, in der wir diese Thematik auch angesprochen haben, sehr ausführlich besprochen haben. Wer es noch nicht gehört hat und sich ein bisschen mehr mit dieser ganzen Prüfsache, sage ich jetzt mal, befassen will, hört sich diese Folge einmal an. Denn da gehen wir ja auch nochmal ins Detail und besprechen auch mit Matze, wie diese ganze, ich sage jetzt mal, Geschichte des Prüfens der Materialien in den letzten Jahren so sich entwickelt hat. Bis zu diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, wo wirklich anscheinend die FIS sagt, so jetzt werden hier sämtliche Schlupflöcher gestopft. Genau, das vielleicht so zum Abrunden des ganzen Bildes als kleiner Nebentipp von mir.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, es ist heftig. Das wird es auch definitiv im Weltcup weitergeben, dass viele disqualifiziert werden. Aber vielleicht ist es dann halt auch einfach so, dass sie auch viel, viel besser aufpassen, dass sie sich viel mehr Gedanken darüber machen und so weiter. Oder auch vielleicht hängt der Anzug einmal ein bisschen höher und er muss weiter runterhängen. Das hatten wir ja auch schon gesagt. Ne? Mhm. Je nachdem, wie du den ziehst oder wie du den hängen hast. Ne? Auf der einen Seite ist es dann vielleicht so, dann geht er ein bisschen runter, dann ist es wieder so. Vielleicht werden sie da zu mehr Disziplin einfach angehalten.
Ja, müssen sie jetzt. Geht nicht anders.
Ja. Geht deswegen nicht anders. Das wird echt interessant sein. Im Sommer-Grand Prix, okay, macht auch schon was aus, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das im Weltcup letztendlich auswirkt und welche Athleten dann halt raus sind. Und wenn sie das noch mit dieser gelbe und roten Karte machen und die Leute dann sogar vielleicht für das komplette nächste Weltcup-Wochenende auch disqualifiziert werden, kann es für die großen und sehr erfolgreichen Athleten wirklich um die Wurst gehen.
Ja, absolut. Also keiner ist mehr davor sicher, da vielleicht auch mal rausgekegelt zu werden. Das stimmt. Ja,
das wird interessant.
Also das bleibt auf alle Fälle sehr spannend, das muss man schon sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ansonsten war der Sommer-Grand Prix oder die Springen-Courchevel, das ist ja das Einzige, was wir bis jetzt gesehen haben. Diese Woche ist, oder dieses Wochenende läuft noch Wiesla, aber das lassen wir jetzt an dieser Stelle einmal außen vor. Wir gucken uns mal Courchevel an, denn da wurden ja auch diese neue, wie nennt man das nochmal? High-Five-Regel.
Genau, High-Five. Also sie kommen auf gute Namen, muss man den ja wirklich lassen. Weil das ist, also da setzt sich jemand hin und denkt so, ja, das ist der Name schlechthin.
Das nehmen wir
und dann wird aus dem Ganzen High-Five gemacht. Sehr, sehr kreativ.
Also am Samstag war noch ein ganz normaler Wettbewerb und dann am Sonntag hat man das High-Five getestet. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Frauen vielleicht an.
Ja, genau.
Das Resultat am Samstag hat im Grunde genauso aufgehört oder angefangen, wie der Weltcup letztes Jahr aufgehört hat. Gewonnen hat natürlich Nika Priots. Wer soll auch sonst gewinnen?
Natürlich.
Vor Selina Freitag. Alle Achtung. Abigail Straight auf Platz 3. Sarah Takanashi, Yuka Seto und Nozomi Maruyama auf der 6. Also die Japanerinnen sind sehr gut in die Saison gestartet. Auch auf Platz 8 eine Japanerin. Genau, das war also erstmal, wo man dachte, na gut, alles wie immer.
Ja, genau.
Im Großen und Ganzen. So, und dann hatten wir eben am Sonntag diesen High-Five-Wettbewerb. Also ich versuche das jetzt mal so zu erklären, dass man das versteht. Das Starterfeld wird eingeteilt in Zehnergruppen.
Zehn Gruppen mit je 5 Athleten.
Okay, 10 Gruppen, also 50. Mit 50 Leute. Und von denen, die besten 2, gehen automatisch ins Finale.
Richtig, genau. Das ergibt 20 fürs Finale.
Und dann noch die besten 5 dann restlichen nach Punkte. Also genau, alle anderen, alle anderen 30 werden gerankt und davon die besten 5 gehen auch noch ins Finale.
So. Richtig.
Also das heißt, wir haben 25 Leute im Finale. Und die Punkte, die im ersten Durchgang alle gewonnen haben, die werden einfach genullt, die sind weg. Und es entscheidet dann nur dieser zweite Sprung. Habe ich das richtig?
Ja, das ist richtig.
So. Ja.
Da haben sich was einfallen lassen.
Bei den Frauen ist das noch gar nicht so außergewöhnlich. Also erste Runde sozusagen, auch wieder führende Nika Priots vor Nozomi Naruyama und Abigail Straight. Sarah Takanashi auf 4, Alexandria Lutit auf 5, also alles, was wir irgendwie so kennen. So, dann kommt Runde 2, alles wird genullt. Der letzte Sprung entscheidet und tatsächlich gewonnen am Ende hat Abigail Straight. Einfach weil sie mit dem zweiten Sprung die Beste war. Vor Selina Freitag sehr knapp, nur 0,5 Punkte Rückstand. Dahinter 2 Japanerinnen, dann Nika Priots. Sie ist also am Ende 5. geworden. Das hätte man vielleicht jetzt mal ausrechnen müssen. Also ich sag mal so, wenn mein Kopfrechnen mich nicht täuscht, hätte unter anderen Bedingungen 104,7 plus 106,6, genau. Hätte man beide Sprünge gewertet, hätte auch wieder Nika Priots gewonnen.
Ja, richtig.
So.
Ich bin mir nicht sicher, also was ich ehrlich gesagt davon halten soll, dass man halt diesen, sage ich jetzt mal, ersten Durchgang komplett nicht wertet. Weil dann kommt es wirklich auf einen einzigen Sprung an, auf einen einzigen. Und da kommt es nicht nur auf dich selbst an, sondern es kommt auch auf die Bedingungen an, zum Beispiel. Und das dann, deswegen haben wir ja diese 2 Durchgänge letztendlich immer. Damit du wirklich die Chance hast, vielleicht einen schlechten ersten Sprung auszugleichen. Damit hast du ja bei den Wettkampfbedingungen hast du ja gar keine Möglichkeit, irgendwie noch was zu machen, sondern du hast einen Sprung und der entscheidet, Punkt.
Ja.
Ja.
Also es ist...
Ja.
Ich verstehe, was du meinst. Es ist natürlich ein Risiko, aber es ist natürlich auch für alle das gleiche Risiko letztendlich.
Ja, ja.
Es ist halt sehr rau.
Ja, also, definitiv. Ja, die gehen ins Eingemachte. Also
genau.
Friss oder stirb, so nach dem Motto.
Ja, im Grunde genommen schon. Also ich finde es interessant, mal gucken, wie es, ich weiß gar nicht, ist im Sommer, ja, wahrscheinlich wird es im Winter auch irgendwann geplant sein, mal so einen Wettkampf auszutragen.
Ist noch, glaube ich, kein Termin oder so, aber sie wollen den Whistlers jetzt nochmal ja probieren und dann überlegen, wo sie es in der Wettkampfsaison auch nochmal reinbringen können.
Also ich fände es spannend, das für den Winter mal zu sehen, wenn dann wirklich mal Sturm ist oder es ist, also viel Wind ist oder schneit oder so. Irgendwelche Bedingungen sind nicht so ganz ideal, ob das dann auch, auch so passt.
Ja.
Ich finde es, also sehr interessant, finde ich, den männlichen, das männliche Pendant dieses Wettbewerbs, das da stattgefunden hat. Also wir haben ja schon gehört, den ersten regulären Wettbewerb hat Marius Lindwig gewonnen vor Philipp Raimund. Achtung, Achtung. Und Sakutaru Kobayashi. So viele Kobayashis, Mensch.
Jetzt gibt es super viele.
Ja. So. So, dann kam also dieser zweite Wettkampftag. High Five der Männer. Erste Runde. Erster, also Zwischensieger sozusagen. Tatsächlich. Achtung, Leute, haltet euch fest. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Simon Ammann hat die erste Runde gewonnen. Ja.
Ja.
Vor Philipp Raimund und Niklas Bachlinger. Dahinter an Johann André Vorfang, Gregor de Schwanden, Naoki Nakamura, Jonas Schuster, Sohn des ehemaligen Bundestrainers, Clemens Aigner. So, Andrew Urlaub auf Platz 10. Mal nur so am Rande erwähnt. So, also Simon Ammann nach normalen Gesichtspunkten wäre natürlich in idealer Position gewesen, eventuell sogar mal wieder nach wie langer Zeit, ewigen Zeiten, zu gewinnen. Aber ja. Results werden genullt. So, und tatsächlich ist Simon Ammann wirklich der Pechvogel.
Ja.
Er ist am Ende nur Zwölfter geworden, weil der erste Sprung halt einfach keine Relevanz mehr hatte. Und am Ende hat Niklas Bachlinger gewonnen vor Philipp Raimund und Luca Roth.
Ja.
Ja, ja. Scheiße.
Das ist halt, das ist es halt. Also ich glaube, Simon Ammann würde jetzt hier sitzen und mir beipflichten und sagen, ja, das ist alles doof, weil dieser zweite Durchgang oder erste Durchgang in dem Moment ja genullt wird. Weil das für so jemanden halt echt schade ist, ne? Also
ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob er gewonnen hätte, wenn er, nee, er hätte auch nicht gewonnen, nee, wenn er, nee, nee. Wenn beide Sprünge gewertet worden wären, aber halt, er wäre nicht so weit nach hinten gefallen auf den 12. Platz einfach. Das ist halt wirklich schade. Man hätte es ihm einfach gegönnt. Ja, ich muss sagen, ich will jetzt die FIS ja nicht immer ja, negativ reden oder so. Es ist schön, dass sie sich neue Sachen einfallen lassen. Ich würde es mir gerne mal selbst im Fernsehen angucken. Ne? Also gerade jetzt hat man ja nicht die Möglichkeit, es sich anzuschauen. Aber ich habe noch gemischte Gefühle dabei, muss ich sagen.
Ja. Ja, ja, verstehe ich. Also es ist weird, weil die kennen es einfach so nicht.
Ja.
Aber wenn ich jetzt mal überlege, in anderen Sportarten ist es vielleicht auch ähnlich, ne? Da hast du halt auch nur eine begrenzte Zahl an, also gerade was Leichtathletik betrifft, ich weiß nicht, was gibt's da alles? Speerwerfen, weit Dingsen, schmeißen, irgendwas, Kugelwerfen und so. Das juckt dann auch niemanden mehr, was du vorher gemacht hast, sondern entweder hast du es in einem Dings geschafft, der weiteste zu sein, oder du hast halt Pech gehabt. Also ja. es ist irgendwie schon eine raue Angelegenheit, ja. Weiß nicht, ein besseres Wort fällt mir nie ein.
Das ist es halt. Also ich fände es halt cool, wenn du dir jetzt halt, du hast auch N2 Urlaub zum Beispiel aufgezählt, der ist 124,5 Meter gesprungen im ersten Durchgang, wäre Zehnter gewesen. Er ist letztendlich auf Platz 23 gelandet im zweiten Durchgang. Es wäre halt einfach schön, wenn so jemand wie Simon Ahmad oder N2 Urlaub oder so halt einfach durch so einen Wettbewerb einfach ein bisschen gepusht werden. Ne? Also gerade diese kleineren Athleten, die dann halt durch irgendeinen Wettkampfmodus halt auch eine Chance hätten. In dem Sinne haben sie ja eine Chance, der Durchgang wird aber nicht gewertet und somit sind sie eigentlich wieder genau, haben sie wieder keine Chance, ne? Weil meistens nur ein Sprung bei denen so wirklich gut läuft, sage ich mal. Ne? Und dann.
Ja. Wobei man natürlich sagen kann, es kann ja auch andersrum passieren. Es hätte ja auch andersrum passieren können, nämlich dass Andrew Urlaub als 23. gerade so ins Finale rutscht und dann 10. wird am Schluss. Also, oder gerade auch Simon Ammann, wenn wir es jetzt mal als Beispiel nehmen. Erster Durchgang 12. geworden, im zweiten Durchgang, babum, erster Platz. Kann ja auch passieren. Also ich finde es ein interessantes Konzept. Überraschende Ergebnisse auf jeden Fall, definitiv. Ja, ich finde es nicht schlecht. Aber es hat auch gedauert, bis ich das System verstanden habe, ja, muss ich sagen.
Ja, da hatte man, da musste man mehrmals das Ganze studieren, um zu verstehen, warte, wie was nochmal? Wie jetzt? Genau. Ja, ist schon ein bisschen kompliziert, aber ja, ich denke, wenn sich das etabliert hat, ist es halt, da ist es bei uns allen halt auch drin.
Genau.
Letztendlich. Ja. Also definitiv, wenn es mal anders läuft, freut man sich definitiv. Jetzt ist es halt nicht so gelaufen, leider. Aber wenn es halt mal so läuft, wie du es gerade gesagt hast, dass halt dann so jemand wie Simon Amann plötzlich im zweiten, also in dem letzten Wertungsdurchgang, der dann auch gewertet wird, den Sprung seines Lebens macht, dann ist es halt auch geil.
Richtig.
Ja.
Tja.
Ja, geben wir dem Ganzen mal eine Chance.
Ich würde es auch sagen.
Ja.
Ich würde es auch sagen. Und wenn es nur ist, dass man einfach mal ein bisschen was Frisches drin hat, bisschen frischen Wind und nicht die immer gleichen Abläufe von Wettkämpfen, die wir schon tausende Male gesehen haben. Insofern, wir fanden ja, oder finden ja auch die Superteam-Geschichte immer noch ziemlich cool.
Ja.
Und genau, ist eigentlich eine schöne Idee, dass die für sich da immer wieder was Neues ausdenkt.
Ja, richtig.
Genau.
Deswegen.
Ja.
Ja, das ist bis jetzt. Man sieht, der Sommer-Grand Prix läuft und auch hinter den Kulissen läuft ziemlich viel. Mal schauen, wie der Rest der Sommer-Grand Prix-Saison weitergeht. Ob wir uns zwischendurch dann doch nochmal bei euch melden, weil es Neuigkeiten gibt. Uns ist es immer sehr, sehr wichtig, euch up-to-date zu halten, auch neben der Schanze, wenn viel passiert.
Genau.
Ja, und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt Wisla aktuell, dann ist eine kleine Pause, dann kommen wir ja schon im September, haben wir dann nochmal einen Blog mit Rasnov und Valdi Fiem, was auch sehr, sehr cool ist, dass sie schon auf der Olympiaschanze im Sommer springen werden. Finde ich sehr, sehr cool.
Ja.
Und dann nochmal den Rest dann im Oktober mit Hinzenbach und Klingenthal. Ich bin gespannt, wann die Top-Athleten auch nochmal dazustoßen.
Genau.
Und wie wir das letztendlich dann für die nächste Saison alles einordnen können. So. Wer ist gut, wer ist schlecht oder wie auch immer. Also ist ja immer schwierig.
Ja, und wir haben ja auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass das gerne mal quasi eine Saison überspringt. Also dass der Sommer-Grand Prix-Gute oder Gewinner des vorherigen Jahres derjenige war, der dann plötzlich da ist und nicht unbedingt das nahtlos übergeht. Insofern, auch da habe ich immer ein Auge drauf, wer könnte denn nächstes Jahr derjenige sein, eventuell. Es mag Zufall sein, aber vielleicht ist es gar nicht so ein großer Zufall.
Vielleicht ist es das echt nicht. Deswegen, wir sind sehr gespannt, welche Ergebnisse wir bekommen, was wir daraus ableiten können, letztendlich für die nächste Weltcup-Saison. Und ja, wir werden uns definitiv bei euch melden.
Genau. So machen wir das.
Sehr gut. Dann, genießt das hoffentlich nicht mehr so heiße Wetter bei euch. Und ja, dann hören wir uns bald wieder.
So machen wir es. Bis dann.
Tschüss. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.